Ja, herzlich willkommen zu den Offroad Heroes. Es hat ein bisschen gedauert, aber da bin ich wieder und jetzt auch mit Video. Also wer mich jetzt hier nur hören kann, der kann mich auf jeden Fall auch sehen. Und nicht nur mich, sondern ab jetzt eigentlich, ehrlich gesagt, mit Co-Host, mit der Julia. Und die Julia ist ja nun für euch auch keine Unbekannte, würde ich mal sagen. Alle, die mit der gleichen Begeisterung, wie ich auch, die Dakar und vor allem die Dakar Classic geschaut hat, immer morgens schön mit dem Kaffee, der kennt die Julia. Julia, jetzt sitzt du hier bei mir und wir haben einfach mal gesagt, wir verstehen uns gut, wir kennen uns jetzt schon eine ganze Weile. Die Julia hat bei mir mal ein Offroad-Training gemacht und seitdem ist der Kontakt einfach da und wir haben einfach das gleiche Interesse und deswegen haben wir uns gedacht, Mensch, machen wir es doch zusammen. Julia, herzlich willkommen in diesem Podcast.
Ja, vielen, vielen Dank. Freut mich, hier zu sein.
Du hast viele spannende Geschichten zu erzählen und zwar auch vielleicht das ein oder andere, was man jetzt bei YouTube noch nicht gesehen hat. Mhm. Wer weiß.
Ja.
Aber starten wir doch mal mit den Basics. Also, du bist letztes Jahr zum ersten Mal mitgefahren. Zusammen
dieses Jahr.
Ach ja,
dieses Jahr. Ja, genau. Noch dieses Jahr.
Noch dieses Jahr. Ja. Und zwar zusammen mit deinem Defender, der vollgeklebt ist von der Firma Holy, die dich auch gesponsert haben. Erzähl mal darüber ein bisschen.
Also ich hatte das riesige Glück, vollgesponsert an der Rallye Dakar 26 teilnehmen zu dürfen. Und zwar als Media- bzw. Content-Creator. Und das, die Story, wie es dazu kam, die war eigentlich genauso crazy wie die ganze Story dann dort. Ich habe den Sven von Timeout Racing einfach per Instagram angehauen und so gefragt, ja, bräuchtest du vielleicht Unterstützung bei dem Erstellen deiner Videoformate? Ich hätte Bock, ich bin als Videografin schon lange tätig und mich reizt das Abenteuer und ich sehe da wahnsinnig viel Potenzial drin, das Ganze auch noch ein bisschen größer zu machen, dich mehr in den Fokus zu rücken, dass du dann nicht die Kamera immer selber halten musst, sondern halt jemanden dabei hast. Und das fand er direkt cool. Und dann lag es noch an mir, einen Sponsor zu finden. Und dann hatte ich das Glück, da auch gleich meinen Riecher in die richtige Richtung auszurichten und konnte da Holy für gewinnen. Mhm. Ja, und dann war ich auf einmal in Saudi-Arabien.
Warst du in der Wüste. Eigentlich, du bist aber nicht nur Content-Creator, sondern vor allen Dingen bist du im Handwerk tätig, ne?
Genau, also diese ganze Videografie-Reise, auch mit Social Media, die hat angefangen vor ein paar Jahren, als ich on Tour fürs Handwerk war. Also habe ich meinen Land Rover Defender innen ausgebaut, zum Camper umgebaut und einen Anhänger mit Werkzeug und Maschinen von Schule zu Schule gefahren und habe da mit Schülern und Schülerinnen Bienenhotels gebaut, um einfach Werbung fürs Handwerk zu machen und denen eine Plattform, einen Raum zu bieten, dass die mal gucken können, ist Handwerk vielleicht der richtige Weg für mich.
Das heißt, du bist Schreinerin. Schreinermeisterin?
Genau. Nein, gelernte Schreinerin. Also ich habe den Gesellenbrief, habe davor zwei Bachelorstudiengänge absolviert und das die Ausbildung hinten dran gehängt und dann die Verbindung aus dem Studiengang und der Schreinerlehre in Kombination mit meiner Liebe zum Videografieren, die ich immer schon hatte. Also seitdem ich mein Handy hatte mit Videofunktion, war das Videografieren für mich immer schon ein täglicher Begleiter. Kam es dann zu der Tour, die ich auch selbst initiiert habe. Mhm. Und ähnlich initiiert habe ich ja dann auch meine Dakar-Story. Ja.
Das heißt aber, du bist zum Defender wirklich so gekommen, wie es eigentlich ursprünglich mal vorgesehen war. Man braucht so ein Auto, um es entsprechend zu nutzen. Und du hast es dir selber ausgebaut, vermute ich jetzt mal, ganz stark.
Ja, sehr, sehr stark. Es war eigentlich fast so ein zweites Gesellenstück. Also es ist jetzt kein Standardausbau mit irgendwie einer kleinen Küchenzeile und dann irgendwie so ein notdürftiges Bett, sondern wenn man das aufmacht, sieht man da schon, also da sind auf Oberflächen geschaut, da ist auf Massivholz geschaut, auf schöne Verbindungen, Materialauswahl und so weiter und so fort. Es hat halt richtig, richtig viel Spaß gemacht. Und warum der Defender? Seit Abi ist es mein absolutes Traumauto. Und ich dachte mir, wenn ich schon 1,5 Jahre quasi im Auto schlafen muss, dann möchte ich mir wenigstens das Auto aussuchen dürfen, mit dem ich da reise. Und dann war es klar, es muss ein Defender her. Und den habe ich dann auch gefunden und ausgebaut.
Ja, über die Reise können wir vielleicht auch noch mal reden, weil das interessiert ja vielleicht auch den einen oder anderen. Ich habe nur noch eine kurze Zwischenfrage. Wie hast du das dann mit dem Gewicht gelöst, wenn du so viel mit Vollholz und so weiter in den Ausbau gesteckt hast?
Also ich habe die Details in Vollholz gemacht. Also meistens formverleimt, also mit Schichtholz, also in Schichten, damit es auch in der Form bleibt. Und den Rest habe ich mit Leichtbauplatten gemacht. Also das ist schon, also ich übersteige diese 1,5 Tonnen Zuladung nicht.
Mhm. Auch genau. Wenn du mehr als nur ein Bikini einpackst?
Oder? Auch wenn ich mehr als nur ein Bikini einpacke.
Gut. Okay, und zum Thema jetzt Rennsport, Offroad-Rennen, Offroad-Sport. Wie ist da deine Berührung zustande gekommen?
Also in den Rallye-Sport eingestiegen bin ich über meinen Ex-Freund, der ist selber Rallye gefahren und habe dann da auch mal Bock gehabt, selber irgendwie nebendran zu sitzen und war dann mal Beifahrerin. Das fand ich schon ganz cool und habe ihn generell auch sehr oft begleitet auf die Veranstaltungen und dann bin quasi so reingeworfen worden. War dann auch auf Bergrennen dabei oder auf generell größeren Rallyes, auch Tagesveranstaltungen, Slalom und so weiter. Und die Dakar habe ich so das erste Mal entdeckt über das Format vom Sven, das mein Ex-Freund immer geschaut hat und ich halt dann quasi auch dazu gezwungen war, das mit anzuschauen. Aber ich war da schon sehr, sehr on fire, einfach auf dieses Abenteuer, da so eine halbe Kleinstadt in der Wüste von A nach B umzuziehen und dachte mir, also ich muss da eigentlich mal hin und ich muss das selber mit eigenen Augen sehen. Selbst wenn ich jetzt nicht die unglaubliche Fachfrau bin im Rallye- und Fahrzeugwissensbereich, mich interessiert einfach dieses Gesamtkonzept und dieser Drive, diese Energie, die Emotionen. Mhm. Genau, und da wurde ich überhaupt nicht enttäuscht.
Ich habe noch eine kurze Zwischenfrage zu dem Rallye-Sport mit deinem Ex-Freund, weil du gesagt hast, du bist als Beifahrerin, Co-Pilotin mitgefahren. Mhm. Kannst du das ab oder wird dir schlecht?
Also mir ist in den normalen Rallyes nicht schlecht geworden. Also mit normal meine ich, da gibt es, ja, du fährst mal links, mal geradeaus, mal rechts und dann Kurve, Kuppe und so weiter. Das ging super. Und dann hatte ich jetzt vor kurzem Anfang... Nee, Ende Januar bin ich bei einer Rallye auch noch mitgefahren, bei einem etwas schnelleren Gerät, als jetzt das Auto, mit dem mein Ex-Freund unterwegs war. Und da ging es auf eine Kartbahn. Mhm. Das heißt, es waren nur Rundkurse und es war nachts und wir waren das erste Fahrzeug. Also da waren mehrere Sachen, die dann aufeinander getroffen haben und da ist mir schlecht geworden. Mhm. Ich glaube, das war aber so die Kombination aus all diesen Dingen, dieser Stress und dieses nur eine Richtung und dann ein Vollstoff.
Ja. Nee, weil das ist was, also Respekt an alle Beifahrer, ne? Wirklich dann Roadbook oder Pad oder was weiß ich, was vor der Nase. Ja. Und du kannst es nicht ausgleichen. Also das ist schon nicht so leicht. Okay, und dann hast du gesagt, jetzt Dakar, was kann ich tun, um da mal hinzufahren, da mitzumachen?
Genau. Mhm. Und da war die einfachste Möglichkeit eben über diesen Content-Bereich und da habe ich über Sven und das Format Timeout Racing da den richtigen Weg gefunden. Mhm.
Und dann hast du ja aber gleich richtig Gas gegeben und hast dir sogar direkt einen Sponsor gesucht. Also das ist ja für viele wirklich, dann macht dann hier Elektromeier ein bisschen was und Videothek Schmidt, die kurz vorm Schließen ist, sponsert noch einen Aschenbecher, aber du hast es gleich richtig angefangen.
Ja, ich hatte da auch das Glück durch die Tour, die ich vorher gemacht habe, dass der Kontakt schon da war. Also Holy war da auch schon als Sponsor mit dabei, hat mich unterstützt durch die Getränke und Shaker, die ich an die Kids rausgeben durfte. Und da habe ich das gepitcht bei einem guten Kontakt, den ich da schon hatte. Und ja, so haben die Dinge ihren Lauf genommen.
Dann haben die dein Auto foliert.
Genau, das war einer der Punkte. Einmal das komplette Auto folieren, das war auch schon eine spannende Aktion für sich, weil ich war ja im Saarland und musste zum Folieren, aber nach Berlin. Und dann bin ich mit dem Zug zurück und dann wieder mit dem Zug hin und dann wieder im Auto zurück, weil die da halt so einen Stammfolierer haben, wo sie die ihre Autos folieren lassen. Genau. Das war ein Element. Und dann waren sie noch als Sponsorplatzierung halt im Video mit einbezogen. Und sonst haben wir sie des Öfteren dann auch halt im Videoformat mal genannt oder die Getränke ins Bild gehalten.
Ja. Okay, kommen wir mal zur Dakar an sich. Was war denn dein allererster Eindruck, als du da plötzlich im Camp standst? Weißt du das noch?
Das war crazy. Also ich würde sagen, es hat schon angefangen auf dem Weg dahin. Ich war ja schon so gehypt. Ich kann mich noch erinnern, ich war vorher auf so einer Messe in Düsseldorf, also direkt am Tag vor meiner Abreise nach Barcelona bzw. Santa Susana. Und ich habe schon die halbe Nacht nicht schlafen können, weil ich so aufgeregt war und mich einfach riesig gefreut habe auf dieses Abenteuer, das ja da schon angefangen hat, obwohl ich ja nur das Auto nach Barcelona gebracht habe. Aber ich meine, allein der Kontakt zu Sven und zum Team, der war vorher einfach nur über Handy und über Telefon. Das heißt, man hat sich da zum ersten Mal so getroffen in live und dann, ja, so, dann das, alle Leute sind dann da am Rumwuseln, du kommst dann in den Park an und dann stehen da schon die ersten großen Autos und die ersten Persönlichkeiten, die man so aus dem Fernsehen kennt, wie zum Beispiel Nani Roma oder so, ist dann da rumgelaufen. Das war schon ein mega cooles Gefühl. Mhm. Und dann da, ja, einfach alles so Schritt für Schritt kennenzulernen. Mhm. Ja.
Jetzt ist ja die reguläre Dakar und die Dakar Classic sind ja zwei eigentlich inzwischen vollkommen unterschiedliche Veranstaltungen. Also das eine ist so ein bisschen Formel 1 im Sand und das andere ist, glaube ich, einfach in Anlehnung an die ursprüngliche Paris-Dakar auch so zusammengebaut worden. Merkt man das auch im Camp an sich? Und gibt es Momente, wo man trotzdem zusammenkommt untereinander oder ist das vollkommen voneinander auseinandergehalten?
Ich würde sagen, mal so, mal so. Ich glaube, der Sven hat da schon so eine spezielle Rolle eingenommen mit seinem Timeout Racing Team, weil er halt als Media überall so ein bisschen unterwegs ist. Das heißt, der quatscht auch die Topfahrer an und hat dann auch gute Connections, zum Beispiel zum Tobi Ebster. Den hat er ja sehr freundschaftlich da begleitet. Oder auch jetzt den Dennis Zenz, den er ja auch kennengelernt hat oder den wir auch da verstärkt begleiten konnten. Durch diese Kontakte, die er über Media gemacht hat, hatten wir halt auch so den Bezug zu den Top-Teams. Aber so generell, also wenn du wirklich Teilnehmer bist in einem Classic-Bereich und da nicht irgendwie zusätzlich noch Media mitarbeitest, dann bist du da ziemlich für dich und fährst da deine eigene Story. Ja.
Ja, und du bist wahrscheinlich auch einfach sehr beschäftigt, erstmal mit der Analyse und dann wirst du wahrscheinlich noch massiert und bist dann, deine Elektrolyte und was weiß ich nicht alles.
Ja, vor allem die Topfahrer, also was eigentlich gang und gäbe ist, die Topfahrer steigen in ihr Auto ein, fahren die WPs, steigen aus und dann gehen sie zum Physio, zum Essen und in ihre Camper. Tschüss. Mhm. Das ist so deren Tagesablauf, weil die sind ja halt professionell da als Fahrer vor Ort. Und das kann man nicht vergleichen mit den Leuten, die bei der Dakar Classic mitfahren, weil die ja als Privatier, also die meisten nehmen da als Privatier teil. Ich kenne jetzt kein Team, wo jemand gesponsert wird, bei der Dakar Classic teilzunehmen.
Ja, stimmt. Das eine ist richtig Arbeitsplatz und da hängen viele, viele Sachen dran. Ja. Viel Geld hängt da drin und das andere ist halt Hobby.
Genau, richtig.
Aber uns reizt ja das Hobby. Uns reizt ja dieses Gefühl, was man hat, auch dieses Teamgefühl.
Genau.
Auch, dass man sich untereinander hilft, auch wenn es einen vielleicht an dem Tag eine gute Platzierung kostet, man hilft sich ja doch aus, ne?
Ja. Mhm. Das Coole ist ja, dass es keine gute Platzierung kostet, wenn man sich hilft. Das ist ja das Schöne, dass du dann die Zeit gut geschrieben bekommst. Klar, du bist dann aus
dem... Erklär das mal.
Ja, wenn du zum Beispiel auf einer WP ein gestrandetes Fahrzeug als erster anfährst, darfst du stehen bleiben und den unterstützen. Mhm. Du wirst ja getrackt und die ASO oder die Verantwortlichen, die dich tracken, die sehen sofort, Auto ist still. Steht still neben einem anderen Fahrzeug, das still steht, und dann wird dir die Zeit am Ende einfach gut geschrieben. Das heißt, du wirst dafür belohnt, dass du jemandem hilfst.
Ja.
Klar kommst du aus deiner Routine raus und bist erstmal wieder aus dem Drive-Mode rausgezogen, aber ich denke, also gerade in der Klassik, wo ja viel um den Spaß und diesen Team-Fokus geht, es ist voll gang und gäbe, dass man sich da einfach hilft.
Ja. Beschreib mir mal so einen typischen Tag von der Classic. Wann geht's da morgens los? Wie ist da der Ablauf? Was erlebt man, wenn man da rumläuft?
Aus Sicht eines Teilnehmers oder aus Sicht eines Creators?
Also natürlich beides, aber mich interessiert jetzt wirklich mal, wie ist so ein typischer Ablauf bei so einer Veranstaltung?
Okay, also dann fange ich mal an aus der Teilnehmersicht. Gerade die Classic, die starten sehr früh rein, einfach damit die Topfahrer nicht so lange warten müssen. Das heißt, es kann schon mal sein, dass deine Startzeit um 4 Uhr irgendwas beginnt. Das heißt, du stehst als Teilnehmer um 3 oder sowas schon auf, weil du musst ja auch noch dein Zelt zusammenpacken und dein Zeug zusammenpacken, dich anziehen, dein Auto nochmal checken und dich dann reinsetzen, anschnallen und so weiter zum Start vorfahren. Dann bist du unter Umständen den ganzen Tag auf den WPs zugange, also je nachdem, was du da ja, Arten abzufahren hast, ob du Navigationstest hast, ob du Dünentest hast oder was war nochmal dieser dritte Punkt?
Gleichmäßigkeit.
Gleichmäßigkeit, genau. Dauert es ja auch unterschiedlich lang und du hast auch unterschiedlich lang Zeit für die einzelnen Prüfungen. Kann schon mal sein, dass du 8 bis 10 Stunden halt einfach im Auto sitzt.
Du kehrst aber dann nicht das gleiche Camp zurück, sondern es ist immer ein Wanderbiwak, ne?
Nicht immer. Mhm. Also es gibt auch Loop-Etappen. Das, also wir hatten in diesem Jahr, ich glaube, 2 oder 3. Ich müsste noch mal.
Ist jetzt auch, ist ja auch egal, nicht entscheidend.
Nagelt mich nicht drauf fest. Es sind auf jeden Fall immer Loop-Etappen mit dabei, die fest eingeplant sind. Einfach auch, um die ganze Service Infrastruktur zu entlasten, weil das ist ja auch enorm für die ganzen Organisatoren, da immer das Camp von Tag zu Tag umziehen zu müssen. Und durch so Loop-Etappen wird es insgesamt günstiger und auch für die Mechaniker viel entspannter, weil die können dann mal eine Nacht wirklich durchschlafen und müssen nicht auch am nächsten Tag schon um 6 Uhr raus, wenn sie unter Umständen durchgeschraubt haben, dann gleich weiterfahren.
Ja.
Nahtloser Übergang. Genau. Also wenn du dann zurückgekommen bist von so einer Loop-Etappe, kommst du wieder im selben Camp an. Bei keiner Loop-Etappe hat dich dein Service-Team in dem Fall unterstützt und dein ganzes Zeug mit LKW und so weiter weitergezogen ins nächste Camp. Und dann, je nachdem, was du für einen Service gebucht hast, musst du entweder selber schrauben oder dein Service-Team, also deine Mechaniker, die für dich dabei sind, übernehmen das. Ja. Und oder da, so eine Mischform, ja.
Da ist es dann wahrscheinlich aber auch so, dass das Auto einmal auf links gedreht wird, ne? Dass wirklich alles einmal gecheckt wird, damit man nächsten Tag wieder gut, safe und ohne Überraschungen fahren kann.
Genau. Also beim Sven war es so und ich denke auch bei jedem besseren Team, besser organisierten Team gab es dann eine Checkliste, die hing an jedem Fahrzeug und dann wurde einfach so das Gängigste einmal durchgecheckt. Mhm. Und wenn irgendwo was auffällig war, dann wurde da halt ein bisschen genauer geguckt, irgendwas ausgetauscht oder Ölwechsel oder wie auch immer gemacht. Ja.
Und du hast vorhin den Service erwähnt. Gibt es für die Teilnehmer Duschen? Gibt es Essen, Trinken, medizinische Versorgung? Also ich nehme mal an, ja, aber ich möchte einfach mehr darüber wissen.
Gerne. Ja, also der Service generell für die Teilnehmer ist inkludiert in der Akkreditierung. Das heißt, sie werden voll verpflegt. Vollverpflegung sieht für Teilnehmer so aus, als dass sie in der Früh halt ihr Lunchpaket in die Hand gedrückt bekommen.
Ja, das war die Nummer
mit dem Thunfisch. Das ist die Nummer mit dem Thunfisch, genau. Also es ist meistens eine Papiertüte, da sind dann Chips drin, da ist dann irgendein Fruchtsaft drin, da ist Wasser drin, da ist der obligatorische Thunfisch drin, da sind Cracker drin, Kekse drin, alles um sich halt auf der Fahrt mit Energie versorgen zu können. Die wenigsten Fahrer essen alles auf. Also unser Team ist meistens mit der ganzen Tüte wieder zurückgekommen und hat danach dann irgendwie so gegessen.
Wobei ich mir das sehr spannend vorstelle, wenn man vielleicht noch in voller Fahrt eine Dose Thunfisch aufmacht. Das ist schon.
Das ist Next Level, auf jeden Fall.
Es ist vielleicht eine Sonderprüfung, könnte ja sein.
Vielleicht ist es unausgesprochen ausgerufen worden. Der seine Dose finisht und die im Ziel vorzeigt, kriegt dann noch mal ein paar Punkte
und nicht am ganzen Körper nach Katzenfutter stinkt.
ja, stimmt. Nee, also die Dosen, wir haben in den meisten Fällen haben wir die ganzen Lunchpakete einfach dann verschenkt an das Servicepersonal, die sich dann um Duschen und an die anderen Facilities gekümmert haben. Genau, und dann sind wir schon beim nächsten Punkt, Duschen. Die waren top, also die waren wirklich top. Ich habe keinen Duschtag erlebt, wo kaltes Wasser gab oder wo die Duschen schrecklich aussahen.
Ich dachte kurz, du sagst, ich persönlich habe keinen einzigen Tag geduscht.
Nee, ich habe mir das ganze Camp stinkend gegeben, weil ich dachte mir, wenn dann Vollgas, Camper-Modus an. Nee, also das war echt einwandfrei. Also da kann man sich wirklich nicht beschweren. Bei den Männern hier und da war es ein bisschen problematischer, aber man muss natürlich dazu sagen, es waren von der Mehrzahl her Männer im Camp als jetzt Frauen. Das war der Vorteil für uns. Wir hatten immer eine Dusche, die wir uns aussuchen konnten und wir hatten auch immer was Sauberes. Mhm. Ja, bei den Männern kam es hier und da mal vor, dass vielleicht das Wasser gerade nicht warm war oder die Duschen nicht gerade blitzeblank gereinigt waren. Und dann zum Thema Essen, inkludiert ist auch das Abendessen, Mittagessen. Also man hat ja dann so Bändchen mit einem Bracelet oder so einem Chip und da ist drauf gespeichert, dass du Mittagessen, Abendessen, Frühstück gehen kannst und das ist dann auch immer eine richtig gute, große Auswahl. Es ist zwar oft Butter Chicken, also Reis mit Chicken ist schon häufig auf der Karte, aber hier und dort kommt ein bisschen Variation mit rein.
Ja. Wie ist die Organisation generell aufgestellt? Ist das reibungslos oder ist das hakelig oder wie muss man sich das vorstellen?
Ich habe jetzt nicht so viele Vergleichsrallyes, außer die Africa Eco Race, die ich ja direkt im Nachgang an die Dakar geschnitten habe. Und da im Vergleich, da schlackern einem wirklich die Ohren, was da die ASO abreißt an Logistik und Infrastruktur und das wirklich on point.
Jetzt wäre ich fast vom Stuhl gefallen.
Fast vom Stuhl gekippt, so krass war die Logistik. Das ist echt. Ich habe es gar nicht hinterfragt, ich habe es für einfach so hingenommen und dachte mir, das ist halt so, weil Dakar und kostet Geld und da wird halt der Standard geliefert. Aber ja, die Africa Eco Race, die ist auch nicht günstig, bietet aber sehr, sehr viel weniger Standard und Reibungslosigkeit. Auch so, ja, allein schon, als wir angekommen sind bei dem beim Camp, die Einweisung, da steht dann ein großes Team mit Fahrrädern, mit Helmen und E-Bikes und so, die dich dann zu deinem Platz bringen, die dir sagen, wie viel Fläche hast du? Und bei uns war es ja, also wenn ihr die Videos gesehen habt, erstmal problematisch, auf unseren Platz zu kommen, weil der zu klein eingezäunt war. Oder wir, ja, oder ist ja egal, wer es verkackt hat. Irgendwer hat es verkackt und wir hatten halt keinen Platz und mussten dann nochmal umziehen. Und dann mit Hilfe von den Leuten haben wir das aber easy dann noch hinbekommen und auch einen größeren und einen cooleren Platz bekommen, als davor noch. Genau, und ja, generell alles. Also die Zelte, die standen immer fertig da, wenn wir angekommen sind. Das Essen war immer on point zur Verfügung. Wenn du Fragen hattest bei irgendwelchen organisatorischen Sachen, war auch immer jemand zur Stelle. Also du warst eigentlich nie auf dich alleine gestellt oder hattest, also wir hatten da, was das anging, überhaupt nichts Negatives zu melden.
Ja, das ist nicht selbstverständlich und das ist auf wenigen anderen Veranstaltungen so. Also da ist es ganz oft wirklich, dass wichtige Sachen nicht gut funktionieren, aber es scheint ja zu gehen. Erzähl mir noch mal ein bisschen was zu den Anfängen von der Dakar Classic, beziehungsweise zu den Voraussetzungen. Also du brauchst ein Fahrzeug, was schon mal so oder so ähnlich mitgefahren ist.
So oder so ähnlich mitgefahren, weiß ich jetzt gar nicht persönlich, aber es hat mit dem Alter zu tun. Ich glaube, es muss mindestens 20 Jahre alt sein. Das heißt, dein Defender 2005er Baujahr, der geht wäre, so. Der geht gerade so.
Von Jahr zu Jahr wird es wahrscheinlicher, dass ich damit fahre.
Maybe. Genau, das muss gewährleistet sein und sonst den gängigen Standards, vier Standards muss es natürlich entsprechen. Es braucht einen Überrollkäfig. Es braucht eine integrierte Feuerlöschanlage.
Hosenträgergurte, der Sitz.
Ja, genau, diese 5-Punkt- oder 6-Punkt-Gurte. Sitz muss TÜV haben. Dein Rennoverall und Helm muss noch homologiert sein. Und das Gängige, was man so von den Veranstaltungen in Europa kennt, die gelten da auch.
Das wird kontrolliert in Barcelona noch, ne?
Genau,
in diesem. Dass man es noch ändern kann, falls was fehlt oder so?
Richtig, also in Barcelona gibt es den Technical Pre-Check. Das heißt, es ist nicht die technische Abnahme, also nicht die finale technische Abnahme, sondern eine Vorabnahme, um einfach diesen großen Abnahmeaufwand so ein bisschen zu entzerren und mal die Sachen, die man noch wirklich nachjustieren kann, schon mal abzuprüfen. Sind die Schnittstellen da für die ganzen technologischen Einbaugeräte, die dann ins Auto rein müssen und Feuerlöschanlage am richtigen Platz oder ist der Käfig irgendwie im Weg, kann was gequetscht werden beim Aufprall? Das hatten wir ja zum Beispiel bei Francesco und Vicky im Auto mussten wir die Feuerlöschanlage nochmal umlegen, weil bei Aufprall die sonst gequetscht geworden wäre und so ein paar Sachen noch demontieren von der Motorhaube und so. Das passiert alles in Barcelona.
Das ist eigentlich schlau gelöst, weil da hast du doch noch mehr Zugriff auch vielleicht auf Teile, die du noch brauchst. Kannst du dir noch schnell schicken lassen oder um die Ecke besorgen oder so.
Ja, richtig. Auch allein schon sowas, diese Details, dass man noch Möglichkeiten schafft für Handlung, gerade wenn es um dein Auto geht, dass du noch mal was nachjustieren könntest. Wenn du schon auf der Veranstaltung wärst in Saudi-Arabien und musst da noch mal was ändern, 50-50, du hast Sachen dabei oder nicht.
Ja.
Genau. Ja.
Okay, so, das heißt, du hast ein Auto, was mindestens 20 Jahre alt ist, was so oder so ähnlich da schon mal mitgefahren ist. Und ansonsten, wenn es dann FIA-konform ist, der Rest, das kannst du dir dann aussuchen, was du noch dran oder abbaust oder gibt es da Regularien?
Was du noch dran oder
Abbaust. Also wie ist es zum Beispiel, wie ist es mit dem Fahrwerk? Wie ist es?
Da muss ich ehrlich passen, bin ich nicht im Thema drin.
Okay, das würde mich wirklich interessieren. Mhm. Auch darfst du Modifikationen vornehmen oder ist das eng an das Fahrzeug an sich, wie es mal in dem Baujahr war? Also wie ist denn da der richtige Begriff? Serienkonform.
Ja.
ja, das mögen wir alle nicht so.
ja, okay, aber wir uns ja als Hausaufgabe für den nächsten Podcast notieren.
Schreiben wir uns
notieren.
Das nächste Mal auf jeden Fall auf, genau. Wenn ich mal wissen. So, und dann, also du startest, wir haben ja vorhin schon drüber gesprochen, wie der Ablauf so ist. Was sind das für WPs? Was müssen die Teilnehmer da bewältigen?
Unterschiedlich. Also du hast diese drei Wertungsprüfungen, die wir vorher schon angeschnitten haben. Einmal die Navigation, einmal die Gleichmäßigkeit und einmal den Dünentest. Mhm. Und welcher Test dann auf dich zukommt, der kriegst du in der Früh vom Veranstalter gesagt. Mhm. Also bei der Klassik war es hier und da auch mal am Vorabend, einfach weil es ein bisschen aufwendiger ist, es dann in dein Gerät da zu übertragen, in dein Roadbook zu übertragen, dass du... Also bei uns war das Bluenick, ich weiß gar nicht, wie die genaue Bezeichnung von diesem Kasten ist. Also muss da irgendwie was übertragen, entweder per Bluetooth oder...
Das heißt bestimmt Übertragungskasten. Bin ich mir ganz sicher.
Also in diesen Übertragungskasten, der muss irgendwie bespeist werden und deswegen ist es vorwiegend schon am Vorabend so der Fall. Und dann geht's los. Also je nach Prüfung hast du unterschiedliche Herausforderungen. Beim Dünentest zum Beispiel musst du halt die Dünen optimal überwinden. Da gibt es natürlich auch immer, wie es so schön heißt, einen Chicken Way. Wenn du dich mit deinem Vehikel nicht über die Düne traust, dann kannst du die auch umfahren und nicht, musst sie nicht umfahren. genau, und bei den Navigationstests, man, ist es wie klassisch, du hast ein Roadbook und musst dann navigieren.
Mhm. Ist das elektronisch oder in Papierform?
Das war jetzt in Papierform, ja. Also gerade in der Klassik war es in Papierform.
Classic-Style.
Ja, genau. Also gerade die, wie nennt sich die allererste Etappe noch, bevor es losgeht? Ja.
Prolog?
Prolog, danke. Genau. Der Prolog, der war mit Papier und den Rest habe ich ehrlich gesagt gar nicht so mitbekommen, aber es wäre logistisch bei unseren Teams gar nicht möglich gewesen, das digital zu machen. Genau. Und beim Gleichmäßigkeitstest hast du halt dann die Vorgabe, dass du eine bestimmte Geschwindigkeit einhältst über die Punkte, die du abfahren musst.
Ja, das ist eigentlich auch selbsterklärend, beziehungsweise das wird jedem was sagen wahrscheinlich schon.
Genau. Sollte ich mich doch irgendwie in irgendeiner Art und Weise getäuscht haben, gerne, gerne in die Kommentare.
Schreibt uns einfach beleidigende Kommentare hier drunter. Genau. Nein, natürlich nicht.
So. alles aber, Schwachsinn, was ihr da erzählt.
Ja, genau. Nein,
informiert euch mal.
Wir lernen gern dazu
und
freuen uns über jeden Kommentar.
Richtig.
So, und genau, zur Navigation. Mhm. Mit was navigiert man da?
Mit was? Was meinst du da?
Also geht es mit GPS-Punkten, weil du gesagt hast, es gibt eine Navigationsprüfung.
Ja.
Das heißt, werden einem dann GPS-Punkte ins Roadbook geschrieben?
Genau, also du musst die Punkte bestmöglichst dann anfahren. Du hast das Buch und du musst die Punkte treffen. Und sonst, wenn du den Punkt nicht triffst, dann wird der dir nicht gewertet und kriegst du Fehlerpunkte.
Okay, und der ist mitten in der Wüste irgendwo im Sand.
Ja, unter Umständen.
Wie ist sonst die Strecke? Ist es viel feiner Sand? Ist es Schotterpiste? Ist es steinig? Beschreib mal ein bisschen.
Durchwachsen, weil wir ja fast durch ganz Saudi-Arabien gefahren sind. Also da gab es von super weichen Dünen über super steinige Schotterpisten alles. Also da musste man sich wirklich von Tag zu Tag drauf einstellen, nicht zu wissen, was kommt. Und einfach go with the flow gucken, was die Dakar dir da vorwirft. Und du frisst es halt.
Ja, genau.
Oder
so
stirbst.
Wie den Thunfisch.
Genau.
Julia, das war eine sehr schöne erste Episode. Nächstes Mal sprechen wir auf jeden Fall über die einzelnen Teams, mit denen du sozusagen da zu tun hattest. Und auch, ich möchte natürlich alles wissen, was ist behind the scenes passiert? Was gab es für tolle Erlebnisse, die ihr da hattet? Ich sag mal, gebrochene Blattfedern, was auch immer da.
Ja, was so.
Da fällt uns sicherlich was ein.
Hat.
Genau. Ja, und dann schauen wir mal, wie es weitergeht. Und tut mir einen Gefallen, ich war jetzt lange weg. Wenn ihr jetzt wieder da seid, freut mich das. Aber empfehlt uns doch mal weiter, weil wir wollen hier gerne wirklich ein bisschen weitermachen. Das macht natürlich besonders Spaß, wenn man viele Zuhörer hat. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Julia, schön, dass du dabei bist.
Danke für die Einladung.
Und dann machen wir mal so weiter, ne?
Ja, in diesem Sinne.
Danke,
ciao.